Übels, das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. So steht es in der Jesus-Tradition, Professor Krauter. Ist das richtig so?
Halb richtig. Also was Sie jetzt genannt haben, das ist die deutsche Tradition, das deutsche Sprichwort. Bei Jesus klingt es ein ganz klein wenig anders. Da heißt es, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun. Das ist viel weitergehender.
Also so wie der Kantsche Imperativ.
So ähnlich.
Handle steht so, dass die Maxime deiner Handlung zu einer allgemeingültigen Gesetzgebung werden kann.
In diese Richtung geht es.
Da machen wir gleich weiter.
Seit Kant die Heilige Schrift gelesen hat.
Hallo, mein Name ist Christina Blumrath. Ich bin Journalistin und Mutter von 3 Kindern. Kürzlich trug ich meinen Kindern folgende Worte aus der Bibel vor. Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch die rechte Wange hin. Meine Kinder konnten das überhaupt nicht verstehen und auch ich muss sagen, wann immer ich diese Worte Jesu höre, irgendwie ärgern sie mich und ich kann damit nicht so viel anfangen. Bei mir im Studio begrüße ich Professor Krauter. Sie sind Spezialist für die Heilige Schrift und Sie können uns sicher weiterhelfen. In den Kapiteln 5, 6 und 7 des Matthäus-Evangeliums steht die Bergpredigt Jesus, die uns heute hier beschäftigen wird. Hat Jesus einen Berg, vielleicht in der Nähe des Sees Genezareth, gehabt, wo er diese Rede so gehalten hat, Professor Krauter?
Ja, also das Wort, das Sie aus der Jesus-Tradition zitiert haben, stammt in der Tat aus der Bergpredigt. Aber jetzt zu Ihrer Frage. So hat man das lange gesehen und auch heute wird an einem wunderschönen Platz am See Genezareth gezeigt, wo Jesus auf einer Anhöhe steht und sie als Kanzel benutzt und diese 3 Kapitel vorträgt. Ich habe nichts dagegen, wenn einer das annimmt. Ich muss nur darauf hinweisen, dass in der lukanischen Tradition, wo es ja auch dieselbe Rede gibt, allerdings kürzer, Jesus nicht auf dem Berg steht, sondern unten auf dem Feld. Deshalb heißt diese Rede Feldrede. Überdies hat man im Verlauf der Geschichte 3 verschiedene Plätze als den Platz der Bergpredigt Jesu angesehen. Ich glaube, im Sinn des Matthäus ist es anders zu verstehen. Matthäus ist ein Judenchrist und schreibt für Judenchristen. Also das sind Menschen, die vom Judentum durch die Taufe Christ geworden sind. Er schreibt für Judenchristen in Palästina und in Syrien. Und wenn ein Jude Berg hört, dann klingelt es in seinem Kopf, dann geht eine Lampe an. Es gibt nur einen Berg von Wichtigkeit, der Berg Sinai. Wo Gott mit dem Volk ein Bund geschlossen hat und ihm die Gebote gab. Wenn jetzt Matthäus für diese Rede Jesu einen Berg einführt, dann will er die Judenchristen an den Sinai erinnern. Dann bedeutet das, so wichtig wie für das alte Bundesvolk Israel der Berg Sinai war mit den 10 Geboten, so wichtig ist für die Menschen des neuen Bundes das, was Jesus hier zu sagen hat. Dieser Berg will also die Bedeutung dieser Weisungen Jesu hervorheben. Überdies zieht Matthäus, das können wir auch an anderen Stellen nachweisen, eine Parallele und sagt, der Vermittler der 10 Gebote war Mose und der Vermittler der Weisungen für das neue Bundesvolk ist der zweite Mose, Jesus als der zweite Mose. Also der Berg ist eine Bedeutungserhellung dieser wichtigen Worte Jesu.
Wir können jetzt natürlich nicht die ganze Bergpredigt hier erklären, vorlesen, erläutern. Wir sollten uns vielleicht auf eine kleine Auswahl einigen.
Na, es geht
Wo sollen
gar,
wir anfangen?
Ja, es geht gar nicht anders. Man könnte über die Bergpredigt eine ganze Sendereihe machen. Ich schlage vor, dass wir das Wort nehmen, das Sie eingangs zitiert haben. Korrekt heißt es so und vor allem ganz, wen es interessiert, Matthäus 5, 38 bis 41, da heißt es, das ist die 5. Antithese, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leiste dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ich füge noch an, und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm 2. Immer wenn man diese Worte den Menschen vorliest oder darüber spricht, dieses Auge für Auge und Zahn für Zahn, dann gibt es immer die gleiche Reaktion. Dann wird da gesagt, das ist ja fürchterlich rachsüchtig. Das zeigt wieder einmal, dass der Gott des Alten oder des Ersten Testamentes ein gewalttätiger, rachsüchtiger Gott
reinschlagender
ist. Reinschlagender Gott. Nichts fälscher als das. Es geht um etwas ganz anderes. Wenn wir in die Geschichte zurückgehen, dann haben wir beim großen altbabylonischen König Hammurabi diese Formulierung auch schon. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Und es wird hier zitiert, im Alten Testament, im Mosaischen Gesetz steht das, da geht es sogar noch weiter. Auge für Auge, Zahn um Zahn, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde. Gemeint ist etwas ganz anderes. Vorausgesetzt ist die Blutrache. Das heißt, das sind zwei Sippen. Eine Sippe bringt, sagen wir, einen jungen Mann um. Dann wird die andere Sippe sich rächen und von der gegnerischen Sippe gleich zwei umbringen. Das Ganze eskaliert nach oben. Dieses Auge für Auge und Zahn für Zahn ist also nichts anderes als eine Eindämmung dieser Eskalation der Gewalt und der Blutrache.
Blutrache, sagen Sie, da denke ich ganz spontan an die Machenschaften der Mafia. Ist das vergleichbar?
Ja, genau das ist gemeint. Wenn der weise Hammurabi sagt, Auge für Auge, Zahn für Zahn, wenn das Alte Testament im Mosaischen Gesetz das übernommen hat und wenn Jesus das hier zitiert, dann will das sagen, die Strafe darf keinesfalls über das Vergehen hinausgehen. Also, wenn einer dem anderen ein Auge ausgeschlagen hat, darf man dem nicht gleich beide rausschlagen. Oder wenn einer einen Ladendiebstahl begangen hat, darf man ihm nicht die rechte Hand amputieren. Also Verhältnismäßigkeit von Vergehen und Strafe, Eindämmung der Blutrache. Aber jetzt kommen wir zum Jesuswort. Und da schlage ich Ihnen vor, liebe Frau Blumrath, dass wir ein kleines Rollenspiel machen. Wir können beide sitzen bleiben. Sind Sie Rechtshänderin?
Ja, ich bin Rechtshänderin. Warum?
Dann, weil es sonst nicht funktioniert. Dann geht's. Versuchen Sie mal mit Ihrer rechten Hand, mich auf die rechte Wange zu schlagen.
Ich mache das jetzt wirklich mal.
Ja, Moment, Moment. Das war nicht korrekt.
Warum?
Weil das meine linke war. Ihre rechte Hand und meine linke Hand.
Ja, okay,
Hand.
Das können Sie ja haben. Jetzt haben Sie...
Schlägt so jemand zu. Ich habe noch nie einen gesehen, der so ohrfeigt.
Nee, stimmt, da haben Sie recht. Also normalerweise, ja, aber das wäre total brutal.
So ist es. Exakt. Warum ist das brutal?
Ja, weil das viel weher tut. Sie haben auch mehr Kraft und außerdem ist es defensiver.
Ich weiß nicht, ob man mehr Kraft hat, vielleicht. Ich glaube eher, es ist die Körperhaltung. Ich wende mich ab und damit demütige ich den anderen noch viel mehr, als wenn ich so zuschlage. Jesus hat gewusst, dass Rabbinen das genau beobachtet haben. Da gibt es nämlich einen schönen Spruch, der hier vorausgesetzt ist, der lautet, wenn dich einer ohrfeigt, dann muss er dir 100 Denare Schmerzensgeld zahlen. Das ist das Auge für Auge, also die Verhältnismäßigkeit. Schlägt er dich aber mit dem Handrücken, dann muss er dir 200 zahlen, weil das ein entehrenderer Schlag ist. Er will dich also nicht nur züchtigen, sondern demütigen. Jesus treibt also das Ganze in die Höhe und sagt einem Menschen, selbst wenn einer dich so vor aller Augen gedemütigt hat, sollst du ihm dennoch die andere Wange hinhalten.
Nun kam ich denke da spontan an die Polizei, an die Armee. Wenn das so ist, dann würde das ja im Prinzip diese beiden Institutionen überflüssig machen, denn die dürften dann ja gar nicht eingreifen. Ja, ja. Wie ist das in der Verhältnismäßigkeit? Wie muss man das einordnen? Ja.
Frau Blumrath, vielleicht können wir auf diese Frage etwas später eingehen, wenn wir den Gesamtzusammenhang verstanden haben. Ich glaube, dass wir noch einfach beim Jesuswort direkt verweilen sollten. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Doch, am Anfang haben Sie es gesagt, dass Sie da inneren Widerstand und Ihre Kinder auch gespürt haben. Ich möchte einen Zeugen nennen, einen Nobelpreisträger, dem das genauso ging. Den Verhaltensforscher Konrad Lorenz. Der beschreibt in einem seiner Bücher, den Kampf zweier Wölfe um die Vorherrschaft im Rudel. Ganz anschaulich, der kann das. Das ist eine wahre Freude, seine Bücher sind wie Romane, so spannend. Er sagt, die gehen, die Haare sträuben sich, damit sie größer und stärker sind. Ein Röcheln und ein Brummen, ein böses Brummen kommt aus ihrem Rachen heraus. Sie drängen einander ab, sie schlagen ihre Gebisse aufeinander. Einer wird ermüden, die anderen schauen alle zu. Einer ermüdet, der andere obsiegt. Und jetzt passiert das nicht, was bei anderen Rudeltieren passiert, nämlich der Unterlegene flieht nicht, sondern der legt sich flach auf den Boden und hält dem Überlegenen seine Halsschlagader hin. Ein einziger Biss und er verblutet. Und der Überlegene will auch. Er kann aber nicht. Konrad Lorenz ist der Erfinder dessen, was man Tötungshemmung nennt. Raubtiere haben eine Tötungshemmung, um zu verhindern, dass sie mit ihren schrecklichen Waffen ihresgleichen umbringen. Und jetzt tritt der Verhaltensforscher Konrad Lorenz aus seiner Distanz heraus und schreibt etwas recht Merkwürdiges. Er schreibt, ein Wolf hat mich gelehrt, ein Jesuswort, das bis dahin in mir immer nur Widerstand und Abneigung hervorgerufen hat, richtig zu verstehen. Er sagt es im Lutherdeutsch, war offenbar evangelisch, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Ein Wolf hat mich gelehrt, ich solle die andere Wange hinhalten, nicht, dass der nochmal zuschlage, sondern dass er es gar nicht kann.
Ich lasse Sie jetzt mit Ihrer und meiner Ratlosigkeit zurück. Wir machen einen Break. Danach haben wir vielleicht eine Antwort für Sie parat. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Ich treibe das jetzt auf die Spitze, ganz bewusst. Professor, ich bin etwas ratlos. Sie werden mir jetzt eine Antwort bieten.
Ich glaube, dass wir noch ratloser werden, wenn wir nochmal den Konrad Lorenz nehmen. Ich halte seine Deutung für eine Verharmlosung. Denn wir Menschen haben keine Tötungshemmung. Das müsste eigentlich der Verhaltensforscher besser wissen als ich. Aber das ist so. Wir müssen unsere Aggression durch Vernunft und Willen bändigen und können uns nicht darauf verlassen, dass eine Instinkthandlung vor einer Tötung eines Artgenossen schützt. Insofern glaube ich nicht, dass Konrad Lorenz recht hat. Es ist eine Hoffnung. Also, wenn ich die andere Wange hinhalte, könnte es schon sein, dass dann der Schläger sagt, was habe ich angestellt? Bitte entschuldige, geh in mich, ich war außer mir. Aber verlassen kann ich mich nicht darauf. Verlassen kann ich mich nicht. Ich möchte zwei Beispiele bringen, wo zwei Menschen sich auf dieses Jesuswort verlassen haben und beide durch Radikalinskis umgekommen sind. Der eine lebte in Indien, Mahatma Gandhi. Der ist durch einen weißen Rassisten ums Leben gekommen. Der andere lebte in den USA. Martin Luther King, und dem ging es genauso. Und die haben beide ganz bewusst sich auf dieses Jesuswort gestützt, haben ihren Anhängern, die mit ihnen waren, gesagt, ihr dürft in meiner Gemeinschaft nur bleiben, wenn ihr euch, wenn es sein muss, zusammenschlagen lasst. Die haben das wirklich ernst gemeint und beide haben es mit dem Leben bezahlt. Das zeigt, dass dieses sich verlassen auf dieses Jesuswort durchaus risikoreich ist.
Ja, vor allen Dingen, jetzt komme ich nochmal darauf zurück, bei dem Einsatz von Polizei oder Armee, da kann dieser Spruch ja nicht gelten, oder? Der würde diese beiden Institutionen einfach überflüssig machen.
Ja, Ich hoffe, Sie sind mir jetzt nicht böse, wenn ich Ihre Frage noch einmal zurückstelle, weil wir doch erstmal die Frage stellen müssen, was vermutlich, mehr kann man nicht sagen, Jesus mit diesem Wort gemeint hat. Und dann kann man diese Frage angehen. Ich glaube, dass Jesus die Situation beobachtet, wie sie ist, und sagt, der Grundsatz Auge für Auge, Zahn für Zahn, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, dämmt die überbordende Aggressivität ein. Aber besiegen kann sie das Böse nicht.
Also er gilt nicht generell, sondern ist nur in Spezialsituationen anzuwenden.
Ja.
Jesus, und woher weiß ich dann, in welchen Situationen ich ihn anwenden sollte?
Ja. Ich glaube, Jesus sagt oder meint mit diesem Wort, wenn ein Mensch das Böse in sich und vielleicht auch in seiner Umgebung wirklich besiegen will, dann muss er einen radikalen Schnitt machen. Dann darf er nicht sagen, ich schlage zurück, auch wenn ich nicht mehr zurückschlage, als ich geschlagen worden bin, oder ich verleumde nur so schlimm, wie einer mich verleumdet hat, sondern dass einer sagt, ich mache das Spiel überhaupt nicht mehr mit.
Ich trete, das verstehe ich nicht.
Ja, ich trete aus dem Teufelskreis des Bösen heraus, stelle mich wehrlos und sage, ich warte mal, was geschieht. Das ist risikoreich. Stichwort Gandhi, Luther King und andere. Aber es ist letztlich der einzige Weg, dass der Teufelskreis des Bösen, der immer höher steigt und immer weiter eskaliert, auch durch staatliche und andere Gewalt, endlich durchbrochen wird.
Das ist jetzt eine Einzelperson,
richtig,
die das für sich entscheiden kann.
Ja.
Wie ist es bei einer Gruppe?
Richtig. Jetzt komme ich auf das, was Sie vorhin zu Recht gemeint haben. Ich glaube, dass man dieses Jesuswort nur dann anwenden soll und darf, wenn es mich persönlich betrifft. Wenn ich das volle Risiko trage. Ich kann es aber nicht für andere tun. Wenn also ein Staatsmann sieht und erfahren muss, dass das Volk angegriffen wird von einem Aggressor, dann kann er nicht kollektiv sagen, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin, sondern dann muss er sagen, ich muss mein Volk schützen. Wenn er aber nur persönlich betroffen ist, dann wäre dieser Rat Jesu dringend ihm anzuempfehlen, um das Böse zu besiegen. Und jeder, der sich auf dieses Jesuswort verlassen hat und einmal erlebt hat, dass wirklich dann das Böse in sich zusammenfallen kann, der kann erfahren, welche Freude dies in ihm selber auslösen kann.
Sie hatten vorgeschlagen, wir könnten dann noch ein zweites Jesuswort bedenken. Welches?
Ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir das Wort nehmen aus dem sechsten Kapitel, 6,19 folgende, da heißt es, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Wie habe ich das zu verstehen? Das müssen Sie interpretieren.
Ja, das will ich versuchen. Das ist ein Wort Jesu, das von ähnlicher Brisanz ist. Also zunächst mal, dass wir verstehen, sammelt euch nicht Schätze, wo Rost und Motte sie zerstören. Also Rost, das sind Metallwaren, Motte, das sind Festkleider. Und wenn Diebe, die stehlen Schmuck und Geld. Was Jesus sagen will, sind nur Beispiele. Die Dinge sind nicht wertbeständig, sind nicht verlässlich.
Meint ihr nicht, also ich würde jetzt daran denken, dass er die Dinge meint, die man so gar nicht wirklich braucht.
Nein, nein,
also alles,
nein,
was
nein.
Überfluss bedeutet.
Nein, er meint, alles, was uns an Hab und Gut gehört, ist nicht wertbeständig. Mhm. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Die Aktien steigen und sie können auch fallen. Und einer kann ein Riesenvermögen verlieren. Oder Sie haben ein schönes Baugrundstück, es wird eine Straße in der Nähe geplant, dann geht der Wert herunter. Es gibt eine Inflation in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg von mindestens 80%. Das heißt, die Dinge sind nicht wertbeständig. Nun sagt Jesus, wenn es denn so ist, ich will dir nicht die Freude an den Dingen verderben, aber ich wüsste einen besseren Schatz. An den kommt kein Dieb und keine Motte und kein Rost. Das ist das Reich Gottes.
Ich darf aber noch einmal nachhaken. Ja. Also er meint nicht, dass man überhaupt keine Schätze haben soll. Er meint nur nicht, dass man daran so festhalten muss. Das ist nicht wirklich wichtig. Man darf sich erfreuen, aber man soll loslassen.
Richtig. Es heißt, das wichtigste Wort hier heißt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ich glaube, es ist so gemeint, wir dürfen uns an den Dingen freuen. Ob das jetzt Mode ist, ein Schmuck oder ein schönes Auto oder Reise oder was immer oder ein schönes Bild, was immer da einer haben mag. Jesus gehört nicht zu denen, die uns die Freude an den schönen Dingen dieser Welt verderben wollen.
Also wir müssen nicht alles aufgeben, wie Franz von Assisi oder Elisabeth von Thüringen. Also wir dürfen schon behalten.
Das sind Privatberufungen, die muss es geben. Aber das ist nicht der Normalzustand. Das meint er hier auch nicht. Sondern er meint, die Dinge sind gefährlich. Nicht, dass sie böse sind. Gefährlich. Die Gefährlichkeit besteht darin, dass sie uns in Beschlag nehmen können. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Herz ist die Mitte der Person. Wenn ich an Dingen so hänge, dass ich davon beherrscht bin, ist es schlecht. Dann dreht sich eigentlich das Dienstverhältnis herum. Eigentlich müsste es so sein, dass die Dinge mir dienen und ich an ihnen Freude habe. Und dann ist es schön. Es darf aber nicht sein, dass die Dinge sich plötzlich zum Herrn machen und ich ihnen diene abgöttisch. Es gibt Menschen, die das tun, die ruinieren sich bis zum Herzinfarkt. Die dienen abgöttisch ihren Dingen und sind nicht mehr frei. Es geht um das freie Herz. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Gott möchte und frei sein für Gott.
Für Gott.
Also ganz konzentriert im Glauben auf Gott und nicht irgendwie abgelenkt, behindert sein.
Exakt. Wir dürfen die Dinge gebrauchen, uns daran freuen, aber sie dürfen nicht unser Herz in Beschlag nehmen. Das soll frei sein für Gott. Wenn wir noch ein wenig weiterlesen, im Vers 24 im 6. Kapitel, dann sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist im Aramäischen ein Wort für die Dinge, die den Menschen wie ein Dämon in den Griff nehmen und beherrschen. Und dieses Wort, das ist ganz ernst gemeint, wenn ein Mensch sich von den Dingen versklaven lässt und zum Diener wird und ihnen abgöttisch dient, dann zieht Gott sich zurück. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Nun könnte man natürlich, falls Sie nicht eine andere Frage haben, die Frage stellen, ja, kann ich denn feststellen, ob mein Herz noch frei ist oder nicht? Da möge jeder oder jede in Gedanken ein Experiment durchführen. Man kann sich ja vorstellen, wie man reagieren würde. Eine Frau hat mir erzählt, sie war mit dem Flugzeug in Frankfurt angekommen und ging auf die Toilette und hat, weil sie sich die Hände wusch, ihre goldene Uhr abgelegt. Und nachdem sie sich abgetrocknet hatte, sie war müde, die Nacht durchgeflogen, kam raus. 10 Schritte gegangen, fällt ihr ein, die Uhr ist weg. Die Uhr habe ich vergessen, geht rein und die war weg. Wie wird sie reagieren? Quält sie sich? Schrecklich? Schläft sie nicht mehr? Redet sie von nichts anderem mehr?
Loslassen heißt hier die Devise.
Dann müsste man sagen, dein Herz ist gefangen, ist nicht mehr frei für Gott. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Ich danke Ihnen. Wir haben gehört, es gibt Dinge, die wir vorher so vielleicht nicht erkannt haben. Ich weiß jedenfalls in Zukunft, ob ich nach einem Schlag auf die rechte Wange auch noch meine linke Wange hinhalten soll, ob sich das lohnt. Ich hoffe, Sie haben auch so viel mit rausgenommen. Schlagen Sie doch einfach nochmal nach in der Bergpredigt. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Ich freue mich.